Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast über Bildung und Digitalität. In unserer 8. Staffel, diesmal in Kooperation mit Cornelsen, erkunden wir gemeinsam das Thema künstliche Intelligenz in der Bildung. Und es wird, vorsichtig formuliert, fundamental. Wir begeben uns auf eine rasante Reise in die Zukunft. Oder zumindest in das, was wir gerade im Moment noch für die Zukunft halten. Seid dabei, wenn wir das Unerwartete erwarten. Kommt mit auf unsere Entdeckerreise. Und los geht's.
Herzlich willkommen auf der EduCouch. Heute mit einem Gast aus der Wissenschaft. Er ist Vizepräsident für Lehre und Studium an der HU Berlin, zudem wissenschaftlicher Leiter des KI Campus und Forschungsgruppenleiter des Educational Technology Lab am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Man könnte also durchaus sagen, ein waschechter Fachmann für künstliche Intelligenz in der Bildung. Hallo, Herr Pinkwart.
Hallo, ich grüße Sie.
Wir machen mal eine leichte Einstiegsfrage. Was war Ihr ganz persönlicher KI-Aha-Moment? In welcher Situation oder bei der Nutzung welchen Tools haben Sie sich gedacht, oha, das könnte ab jetzt etwas grundsätzlicher werden?
Ich glaube, da muss man in meiner persönlichen Biografie tatsächlich schon ein bisschen zurückgehen. Das ist deutlich vor dem KI-Moment, den die meisten haben, der ChatGPT-Moment.
Das hatte ich vermutet.
Das ist wahrscheinlich schon 25 Jahre zurück, würde ich sagen. Als ich mit meiner Promotion angefangen habe und gemerkt habe, dass es zum Thema Bildungsmedien ja noch ganz andere Dinge gibt als Hypertext, dass es im Ausland so Anwendungen gab, an denen Personalisierung geforscht wurde, dass nicht jeder Schüler, jede Schülerin immer das Gleiche machen muss, dass Computer irgendwie auch Rückmeldungen geben können zu Sachen, die man reingibt, und dass da eigentlich ganz, ganz andere Bildungsszenarien möglich sind. Und unter anderem dieser Gedanke hat mich dann auch durch ganz viele Stationen meiner Karriere bisher begleitet und sich immer wieder verändert auch.
Das heißt, Sie waren jetzt von den letzten Entwicklungen weniger überrascht als andere Menschen?
Ich glaube, weniger als andere, aber auch Fachleute hat überrascht, glaube ich, welche politischen Bewegungen die große Verfügbarkeit. Es ist gar keine neue Technologie. Die Sprachmodelle ChatGPT, die waren in der Wissenschaft vorher schon bekannt. Aber welchen Wumms das in der Praxis haben würde, einfach die Tatsache, dass sie jeder so einfach verwenden kann, das hat mich auch überrascht.
Wir gehen einen Schritt weiter, nämlich zu KI an der Universität. Also wir sagen immer KI verkürzt, wir wissen beide, wir reden von Large Language Models und so weiter. Wir sprechen heute zur Vereinfachung von KI. Was glauben Sie, wird KI in der Lehre verändern? Oder anders gefragt, werden Studierende nun endlich von endlos langweiligen Vorlesungen und Seminaren befreit? Oder wohin geht da die Reise?
Ich hoffe, dass auch schon vor KI die Vorlesungen und Seminare an Universitäten nicht endlos langweilig sind. Aber kurzum, ich glaube, was man relativ schnell gesehen hat, ist, dass gerade die Sprachmodelle doch signifikantes Umdenken bei Prüfungen sofort zur Folge hatten. Eher, und das ist für viele andere Bildungssegmente auch so, eher als Abwehrszenario, als Täuschungsversuchsszenario. Und das hat aber dazu geführt, dass doch ein breiteres Denken stattgefunden hat, welche Kompetenzen man eigentlich braucht, welche Technologien man auch braucht, auch für die Lehre. Und an der Humboldt-Universität beispielsweise haben wir uns dafür entschieden, eigene Angebote zu entwickeln, eigene Sprachmodelle zu hosten, die für unsere Studierenden und für die Mitarbeitenden auch nutzbar sind, die datenschutzkonform sind. Und wir sind jetzt in den Schritten dabei, die auch aktiv an die Studierenden zu kommunizieren. Wir haben Weiterbildungsangebote für Lehrende jetzt diesen Sommer noch recht breit pilotiert, weil wir auch nicht davon ausgehen können, dass auch nicht alle Hochschullehrenden sich mit den Feinheiten von KI und den Nutzbarmachungen, wie das hochschuldidaktisch so geht, dass das alle sofort können. Von daher, ja, wir bilden weiter und wir sehen auch, wie sich Dinge ändern. Wir haben ganz neue Prüfungsformate bei uns etabliert, die sich mit KI aktiv auseinandersetzen, die das als Medium verstehen. Und auch unsere Studierenden fordern das ein. Es laufen gerade Studierendenbefragungen und Lehrendenbefragungen, die sehr, sehr klar machen, dass wir uns damit aktiv beschäftigen, dass die Studierenden das auch möchten, dass die Universität sich damit auseinandersetzt und so die Studierenden auch fit macht für auch eine kritische Reflexion, aber auch natürlich eine praktische Kompetenz in der Nutzung von solchen Anwendungen.
Das heißt, für Sie wäre dann aber auch in Zukunft ein Lehrender, der vollständig in keiner Weise KI nutzt, egal in welchem Szenario, dann eigentlich auch nicht mehr denkbar. Habe ich das so richtig verstanden?
Ach, ich glaube schon, dass es gibt natürlich Lehrszenarien, das sind, glaube ich, gar nicht wenige, die leben sehr stark von der persönlichen Interaktion und die wollen wir auch überhaupt gar nicht ersetzen. Ja? Aber ich glaube schon, dass sich unsere, wenn man jetzt mal an die Universität denkt, unsere Forschenden, die auch gleichzeitig lehren, dass die sich in allen Bereichen eigentlich mit KI auseinandersetzen. Wir sehen das auch, dass es mehr ein Thema ist, was nicht mehr nur Mathematik und Naturwissenschaften betrifft, sondern natürlich viele, viele andere Gebiete. Und ich würde davon ausgehen, und wir sehen das jetzt auch schon, dass entsprechende Anwendungen in der Lehre, Beispiele zu KI in den jeweiligen Fächern in der Lehre, dass das auch einen Einfluss findet. Von daher würde ich schon denken, das nimmt zu. Es wird aber nicht die Pflicht sein und wäre auch, glaube ich, nicht wünschenswert, dass wir überall und in jedem Moment immer nur alles mit KI machen.
Sie haben das Stichwort selber schon gesagt, KI in der Forschung. Welche Veränderungen, Neuerungen oder möglicherweise sogar Revolutionen sehen Sie derzeit auf uns zukommen in der Forschung?
Es ist Forschung natürlich ein extrem breites Feld und man muss dann halt schauen, für welche Bereiche man spricht. Aber was, glaube ich, ein Bereich ist, der ganz schön als übergreifend klassifiziert werden kann, ist zum Beispiel Literatur, der Umgang mit wissenschaftlicher Literatur. Wir sehen jetzt bereits, dass einige der typischen Schwächen, die ersten öffentlich wahrgenommenen Sprachmodelle, ChatGPT 3.5 und sowas hatten, dass die einfach nicht gut mit wissenschaftlicher Literatur umgehen können, dass sich das wandelt. Dass ich also beispielhaft die Möglichkeit habe, einen Text zu schreiben, Ideen zu schreiben, zu welchen Themen ich mich informieren möchte und dass sehr, sehr gut passende Literaturreferenzen vorgeschlagen werden, zusammen mit Texten, sodass ich also eine Durchsuchbarkeit von wissenschaftlichen Quellen, auch realen wissenschaftlichen Quellen, nicht irgendwelchen Fake-Artikeln, dass das durch KI massiv unterstützt wird und damit wissenschaftliche Schreibprozesse sich auch wandeln werden. Dass also die Produktion und auch die Rezeption von wissenschaftlichen Texten sich ändert. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir quer durch alle Fachgebiete sehen. Und dazu gibt es dann natürlich noch die jeweiligen Anwendungen, die dann sehr fachspezifisch sind. Und auch das fächert sich natürlich sehr breit auf.
Welche Tools nutzen Sie für diese wissenschaftliche Literatur? Ist es tatsächlich dann ChatGPT oder was Spezialisierteres?
Das sind spezialisiertere Anwendungen, die also Sie können natürlich mit einfachen Sprachmodellen das natürlich nicht schaffen. Und deswegen gibt es Architekturen. Und ein Beispiel, was Sie relativ häufig genannt werden, ohne jetzt ein Tool zu nennen, ist Retrieval Augmented Generation. Das ist eine Methode, die die Interaktion mit Sprachmodellen, also die Eloquenz und das leichte, nette textuelle Austauschen, damit verbindet, dass tatsächlich recht klassische Query-Anfragen gestellt werden. Das ist in vielen Bereichen nutzbar. Wir nutzen das in Bildungsanwendungen zur KI, wenn wir beispielsweise möchten, dass die Ergebnisse, die so ein Lernboard ausgibt, auch tatsächlich sehr nah an den Kursmaterialien sind und nicht halluzinieren. Und diese Methodik ist natürlich auch sehr gut verwendbar, um tatsächliche Abfragen an seriöse Literaturdatenbanken zu machen, die mit den Themen gefüllt werden, die ansonsten aus der Interaktion mit dem Sprachmodell kommen und das dann wiederum zusammenzuführen. Das ist eine Methodik, die beispielsweise auch in solche Literaturquellenanalysen gut eingebaut werden kann.
Wir bleiben nochmal an der Universität und ich hoffe, Sie haben Ihre Kristallkugel eingepackt. Sie werden sie nämlich gleich brauchen. Stellen Sie sich Universität in 20 Jahren vor. Stellen Sie sich zudem vor, dass KI sich in ähnlicher Geschwindigkeit weiterentwickelt wie in den letzten Jahren. Was sehen Sie in der Kugel, wenn der Nebel sich lichtet?
Diese 20 Jahre in der KI sind extrem schwierig. Ich hatte vor einigen Jahren mich zu der gleichen Frage getraut, was zu schreiben, wie sich nämlich KI in der Bildung in 25 Jahren aussehen wird und merke jetzt schon, obwohl das Papier noch keine 10 Jahre alt ist, wie stark ich daneben lag. Aber ich glaube, wir werden natürlich die Geschwindigkeit der Entwicklung, die wird nicht weniger werden. Und ich denke, wir merken jetzt schon, dass KI Viele der Routinetätigkeiten, die wir jetzt haben, die wir vielleicht auch in unserem universitären Alltag, ob das jetzt in Lehre, in Forschung oder in der Verwaltung ist, als doch sehr zeitraubend empfinden, dass das eliminiert werden kann, dass das reduziert werden kann. Und meine utopistische, so möchte ich es mal formulieren, Aussicht wäre, dass wir sehr viel mehr Zeit haben für das, was tatsächlich im Kern von Forschung und Lehre steht. Und vielleicht vieles von dem, was wir als Nebendinge, als Dokumentation etc. empfinden, dass das uns durch KI-Technologien abgenommen wird. Ich glaube auch, dass die KI ganz neue Formen von Forschung erlauben wird, auch ganz neue Formen von Lehre erlauben wird, die wir heute noch überhaupt nicht absehen können. Aber es ist ja klar, wenn wir jetzt im Moment die Sprachmodelle haben und wir sehen schon, wie gut eigentlich mittlerweile auch die Erstellung von Animationen, von Filmmaterial möglich ist. Wir sehen, welche Datenquellen wir zum Beispiel hätten, um Lernprozesse zu analysieren, sodass es durchaus vorstellbar wäre, beispielsweise auch virtuelle Lehrpersonen zu konstruieren, also tatsächlich Lernhelfer, die doch sehr viele Charakteristika von menschlichen Tutoren beispielsweise übernehmen können. All das sind Szenarien, an denen auch in Ansätzen jetzt bereits gearbeitet wird und wo wir bestimmt in 20 Jahren sehr, sehr viel mehr von wissen. Aber 20 Jahre ist tatsächlich ein extrem langer prognostischer Zeitraum für KI.
Das ist korrekt, aber was ich jetzt rausgehört habe, Sie sehen immer noch Menschen in Räumen. Es gibt also immer noch eine Universität, so wie wir sie klassisch kennen. Es gibt immer noch Professoren und Studierende, die sich in Räumen treffen und miteinander wissen. Das wird, Ihrer Meinung nach, wird das nicht weggehen?
Davon bin ich sehr überzeugt. Also ich glaube, dass Universitäten als Orte für Bildung und für kritisches Denken, für den Austausch miteinander, dass die sehr stark erhalten bleiben. Ich glaube auch, dass es dazu genau die Personengruppen beispielsweise bedarf. Wir sehen auch, dass Studierende, dass der Bedarf an Weiterbildung, an Ausbildung, dass er sich diversifiziert, dass wir natürlich einen Zulauf haben zu ganz anderen Orten für Bildung, die auch online stattfindet. Das ist auch völlig legitim. Aber das bremst nicht den Wunsch nach tatsächlichem Austausch miteinander. Und deswegen glaube ich, dass die Orte und auch die Personen bestehen bleiben. Die Rollen werden sich sicherlich wandeln, wie wir denn halt miteinander in Lehre in Kontakt kommen. Aber vielleicht kann man ein bisschen eine der Lessons learned aus der Pandemie da als Analogie ziehen. Während wir ja doch einige Zeit dann doch alles digitalisiert haben, ist uns dann doch im Nachhinein oder eigentlich auch schon währenddessen schmerzhaft bewusst geworden, dass viele soziale Kontakte bitter gelitten haben. Und da sind wir alle froh, dass wir da jetzt wieder in Präsenz sind. Und jetzt ist KI nicht ganz das Gleiche, aber ich glaube, die Analogie trägt schon einen gewissen Teil, dass wir schon nutzen werden, was KI in Zukunft auch kann, dass aber das soziale Element und der Austausch gerade in hochschulischen Bildungsszenarien enorm wichtig ist.
Wir verlassen den Universitätscampus und wenden uns der Schule zu. Vor dem Hintergrund von KI-Entwicklung, wie muss sich Ihrer Meinung nach das System Schule verändern, um relevant zu bleiben oder je nach Sicht der Dinge überhaupt wieder relevant zu werden?
Ich glaube, wir haben hier auch die Situation, dass es also gerade im schulischen Sektor hat man schon gemerkt, dass nach dem ChatGPT-Moment eine erhebliche Aktivität zutage getreten ist, weil man jetzt hier eine Technologie hatte, die tatsächlich dann auf Schule bezogen noch deutlich mehr als auf Universität den Charakter hat, dass man sich fragt, naja, diese Aufgaben, die man jetzt den Schülerinnen und Schülern gibt, die kann KI auch. Und es gibt jetzt auch KI-Anwendungen, wenn ich damit meine Klassenarbeit fotografiere und nicht erwischt werde, dann werde ich diese Klassenarbeit wahrscheinlich bestehen. Es sei denn, es wird noch ein mündliches Testat geben, in dem dann festgestellt wird, dass ich vielleicht gar nicht die Kompetenzen habe, die dann auf dem Papier stehen. Also insofern, es ist erstmal legitim, dass es dann eine Menge Diskussionen über das Thema jetzt gibt. Gleichzeitig kann Technologie, glaube ich, nicht dazu führen, dass sich ein komplettes Bildungssystem ändert. Dazu sind einige Zwischenschritte erforderlich. Und wir sehen es im Moment. Wir sehen, dass sowohl auf der Länderebene als auch auf der Bundesebene Aktivitäten stattfinden, die das Thema KI in der schulischen Bildung deutlich mehr in den Fokus nehmen. Wir sehen, dass sich das BMBF beispielsweise dem Anwendungsgebiet Schule deutlich mehr zuwendet, während es in den letzten Jahren doch eher berufliche Bildung und Hochschulbildung waren, die dort beispielsweise in der Förderung waren, ist jetzt das Thema Schule mehr im Fokus. Wir haben aktuell ja gerade noch millionenschwere Ausschreibungen zu adaptiven, intelligenten Systemen, die für Schulen entwickelt werden sollen. Stiftungen nehmen das Thema mehr und mehr in den Blick und auch Schulleiterverbände und viele, also quasi alle Stakeholder, die in dem Bereich wichtig sind, sagen, ja, es muss sich was ändern. Und tatsächlich ist das Problem dabei natürlich, dass sich das, was sich ändern muss, sehr vielschichtig ist. Das betrifft einerseits natürlich organisationale und technische Infrastrukturen beispielsweise, die oft nicht vorhanden sind. Das betrifft aber auch didaktische Dinge. Das betrifft ganz stark Weiterbildungsfragen, die natürlich oft miteinander zusammenhängen. Ich bin da aber Optimist. Also ich sehe schon, dass die Veränderungsprozesse jetzt in Gang treten, unter anderem, weil es sehr schwer ist, die Augen zuzumachen und Scheuklappen aufzusetzen. Denn das führt tatsächlich perspektivisch ja genau dazu, dass die Fragen nach der Relevanz immer stärker werden. Positiv formuliert merkt man aber auch an Beispielen, dass sich auch gerade Schulunterricht unter Nutzung von KI sehr, sehr interessant gestalten lässt. Und das ist vielleicht der Punkt, der einen auch noch sehr stark hoffen lassen kann, dass Lehrkräfte unheimlich profitieren können von KI. Durch Anwendungen, die beispielsweise Materialerstellung, aber auch Unterstützung bei der Bewertung von Ergebnissen, sodass es letztendlich nicht immer nur eine zusätzliche Belastung für Lehrkräfte ist, sondern auch zumindest damit einhergehend erhebliche Entlastungsmöglichkeiten da sind. Und ich glaube, aus dieser Gemengelage lässt sich zumindest mal ableiten, dass es nicht chancenlos ist, dass es zu einigen Veränderungen im Schulsegment auch in Deutschland kommen wird.
Was ich jetzt raushöre, erwarten Sie nicht die systemische Revolution. Sie sehen weiterhin Räume und Lehrer und Schüler und Fächer, aber die haben noch ein zusätzliches Tool.
Ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht. Aber man kann eine schöne Analogie ziehen und das ist, die geht wirklich weit zurück. Sie können bis zu den Arbeiten von Skinner mit den ganz frühen schlimmen behavioristischen Dinge, können Sie zurückgehen. Und wenn Sie da Begleitartikel in Zeitungen etc. finden, dann finden Sie schon dort die Frage, die Sie auch gestellt haben. Ersetzt das eigentlich in Zukunft unsere Schulen, unsere Lehrkräfte? Und Sie finden das, wenn Sie durch weitere Dinge schauen. Es war beim Radio so, beim Fernsehen, bei vielen anderen technologischen Weiterentwicklungen und dann halt natürlich auch mit tutoriellen Systemen, jetzt mit Sprachmodellen, eigentlich immer die Frage, ob dadurch irgendwie das Personal obsolet wird oder gar die Institutionsschule. Die Antwort war eigentlich immer nein. Sie wird auch hier nein sein. Es ist aber andererseits nicht nur ein Tool. Ich glaube, das würde hier deutlich zu kurz springen. Es ist eine Rollenänderung, die damit sehr stark einhergehen wird, weil man wahrscheinlich mit Fug und Recht jetzt sagen soll, einiges, was vorher menschliche Tätigkeit war, sowohl vielleicht von den Schülerinnen und Schülern als auch von den Lehrkräften, dass man das durchaus an KI geben kann. Aber um jetzt einen Gegenpunkt zu setzen, wir haben ja vor einiger Zeit, war die klassische Taschenrechner-Diskussion. Ja? Irgendwann gab es leicht verfügbare Geräte, die Mathematik sehr gut konnten. Man hat sich trotzdem dafür entschieden, dass es sinnvoll ist, wenn Menschen weiterhin rechnen lernen. Und deswegen haben wir halt Mathematikunterricht, der dann irgendwann diese Maschinen mit benutzt, die da legitimes Hilfsmittel sind. Und ich glaube, so werden wir das auch mit Formen von KI haben, dass wir natürlich selber mit Texten umgehen. Ganz, ganz elementar wichtig. Und irgendwann halt Systeme als Werkzeuge mit eingesetzt werden und aber einige der Tätigkeiten, die bei Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften oder auch in der Schulverwaltung sind, dass die durch KI ja, sich deutlich verändern werden.
Bei der letzten Frage machen wir eine kleine Schnellfragenrunde. Das heißt, ich gebe Ihnen ein Stichwort und Sie dürfen ganz kurz darauf antworten. Was halten Sie spontan von folgenden KI-Anwendungen in der Universität? Erstens. Eine KI zur Überwachung der Studierendenaufmerksamkeit.
Katastrophal.
Eine KI, die Lehre auch komplett übernehmen kann.
An Hochschulen in der Regel nicht wünschenswert.
Eine KI zur automatischen Benotung von Seminararbeiten.
Auch nicht wünschenswert, es sei denn, es gibt den Studierenden vielleicht eine Chance, mal zu gucken und sich damit auseinanderzusetzen, wie KI denn sowas bewerten würde. Dann spannend.
Also ich habe noch kaum einen Dozenten getroffen, der gerne Seminararbeiten korrigiert. Also von dem her würde es wahrscheinlich gut angenommen werden. Eine KI, die KI-Plagiate eindeutig erkennen kann.
Das wäre toll, aber da sind wir in einem theoretisch sehr interessanten Feld.
Eine KI, die Emotionen von Studierenden erkennen kann und damit hilft, besser auf individuelle Bedürfnisse einzugehen.
Da sind wir auch bereits in regulatorischen Gebieten, siehe Europäischer AI Act. Einerseits haben Emotionsthemen im Zusammenhang mit KI unheimliches Potenzial, was wir auf Forschungskontexten sehen. Sie sind aber natürlich aus ethischer Perspektive auch sehr problematisch. Das ist ein sehr spannendes Forschungsfeld, aber finale Antworten dazu fallen schwer.
Letzte Frage, wie immer bei mir auf der Edo-Couch. Welche Frage habe ich Ihnen heute nicht gestellt, die Sie aber gerne beantwortet hätten?
Sie haben ja gar nicht danach gefragt, wie eigentlich jetzt KI in anderen Bildungssektoren, ob das da auch eine Rolle spielt. Es ging ja um hochschulische Bildung, es ging um schulische Bildung. Was wir tatsächlich aber im Moment sehen, sind auch Initiativen, auch staatlich geförderte Initiativen, die sich damit auseinandersetzen, wie zum Beispiel frühkindliche Bildung mit KI gestaltet werden soll, was eigentlich die Zusammenhänge zur MINT-Bildung, zur frühkindlichen MINT-Bildung sind. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Forschungsthema, weil man sich natürlich nicht vorstellen kann, dass gerade im frühkindlichen Bereich dann die Kinder, die kleinen Kinder schon vor irgendwelchen Screens hängen. Andererseits aber so spielerische Interaktionen, KI erlebbar machen, kleine süße Lernbuddies, etwas sind, was intensiv erforscht wird. Also andere Anwendungsszenarien hätte ich mir erwartet, dass sie es stellen. Aber
wie hätten Sie darauf geantwortet, wenn ich gefragt hätte, ob man KI in der frühkindlichen Bildung tatsächlich einsetzen sollte?
Ich hätte gesagt, dass das Feld derzeit noch absolut nicht ausreichend beforscht ist und dass wir deswegen keine Empfehlungen für eine Anwendbarkeit geben können. Aber dass wir durchaus wissen, dass wir mit Konzepten zur digitalen Bildung eigentlich nicht früh genug anfangen können. Das Fach Informatik irgendwann in der Sekundarstufe 1 einzufügen, ist deutlich zu spät. Das sehen wir, das führt auch zu Gender-Balance-Problemen und so weiter und so fort. Wir brauchen also frühere digitale Bildung. KI kann wahrscheinlich ein sehr spannendes Vehikel sein, ein sehr spannendes Thema sein. Wie aber genau das gestaltet werden kann, damit es tatsächlich keine Laptop-Digitalisierung im Kindergarten irgendwie wird, sondern tatsächlich den Prinzipien der frühkindlichen Bildung gerecht wird. Das ist ein sehr, sehr spannendes Forschungsthema, was wir in der Zukunft, glaube ich, sehen. Und wenn wir da eine Frage hätten, wo sehen wir das in 10 Jahren? Ich würde, glaube ich, sagen, dass wir da mehr Digitalisierung in dem Bereich sehen, die aber hoffentlich dann auch sinnvoll gestaltet ist, dass sie den Bedürfnissen der Bildung in dem Segment auch gerecht wird. Und da lassen sich sicherlich die schulischen Ansätze kaum übertragen.
Herr Pinkwart, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Möglicherweise gibt es das Format der EdoCouch in 20 Jahren noch. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal ein Gespräch aus und gucken, was mit der Universität und der Schule passiert ist.
Verabreden wir uns. Dankeschön.